BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns geht's heute um das weiße Gold, Porzellan. Porzellan aus der Manufaktur in Nymphenburg. Geschäftsführer Anders Thomas ist heute bei uns zu Gast. Und ja, wir werden darüber sprechen, wie eigentlich alles begann. Über die Höhen und Tiefen und wo man eigentlich heute steht und was die Herausforderungen in der heutigen Zeit sind, wenn man so feine Stücke macht. Ganz herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Ich habe heute überlegt, ob ich Ihnen überhaupt aus unserer Kaffeeküche eine Tasse anbieten kann, in der ich Ihnen einen Espresso kredenze. Es war aber gar nicht nötig, denn Sie sind gekommen, haben einen Koffer aufgemacht und haben Ihre Tasse mitgebracht.
Das ist meine Reisetasse, dass ich immer sozusagen gut aus guten Manufakturscherben auch den guten Kaffee genießen kann.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber auch einfach zu Demonstrationszwecken, vermute ich mal, dass Sie zeigen wollten, was Sie zurzeit zum Beispiel gerade im Angebot haben. Eine ganz schöne, moderne Schale, die jungen Leuten auch gefallen wird.
Genau, das ist sozusagen ein Modell, das ist aus einer Papierstruktur entstanden von einer argentinischen Künstlerin, die in Paris ihr Atelier heißt und Ruth Gurwitsch heißt, aber die grundsätzlich ist das ein mit dem Koffer reise ich sozusagen durch die ganze Welt.
Ja,
ich habe immer ein Rhinoceros mit, ja, die Clara, und dann halt sozusagen Bewirtungsgeschirr für denjenigen.
Man spricht sich leichter, wenn man ein Bild vor Augen hat. Aber es ist tatsächlich so, wenn Sie wo unterwegs sind oder wo Platz nehmen, Sie achten tatsächlich drauf, was man Ihnen auf welchem Porzellan oder Keramik, was man da kredenzt, oder? Sie gucken da, Sie können wahrscheinlich gar nicht anders.
Man kann sozusagen, wenn man einmal infiziert ist mit diesem Porzellanvirus, dann kann man nicht anders als zu schauen. Jetzt bin ich schon 12 Jahre dabei. Ich sehe schon von Weitem, was ist, wenn es sozusagen aus herkömmlichen, sozusagen bekannten Fertigungsstätten kommt.
Wir wollen ein bisschen die Geschichte des Unternehmens und der Porzellanherstellung heute vertiefen. Wenn ich es richtig weiß, dann haben, Herr Thomas, die Chinesen das Porzellan sozusagen erfunden, gell?
Genau, das Hartporzellan, Feldspat, Quarz, Kaolin, wurde in Shenzhen ungefähr 1000 nach Christus von den Chinesen das erste Mal entdeckt oder zufälliger entdeckt, weil das Kaolin auch dort in Shenzhen in der Oberfläche, in der nahen Erdoberfläche ist und dann mit dem Vermischen hingekommen ist. Und dann war ein Benediktinermönch oder Franziskanermönch, also ein Mönch. Zumindest, war dann im 17. Jahrhundert dort und hat das sozusagen spioniert und hat halt aufgezeichnet, wie die Öfen aussehen, hat so ein bisschen geguckt, was ist. Und dann ging dieser Brief sozusagen von Hof zu Hof in ganz Europa und jeder hat versucht, dieses weiße Gold zu entwickeln.
Und wusste man damals, hatte man Anschauungsstücke, hat da vielleicht eben so ein Missionar, ein Mönch was mitgebracht, dass man wusste, um was es da geht,
es
dass
gab
man
ja sehen ganz konnte, groß, angreifen im, konnte? Im 17. Jahrhundert war ja chinesisches Porzellan ganz groß im Kurs und die ganzen Fürstenhäuser haben ja chinesisches Porzellan
gekauft. Die haben es schon damals geholt.
Gekauft, die haben es importiert sozusagen. Und da gab es ein Geschirr von den Wittelsbachern, wo halt das Rautenwappen sozusagen mit den Löwen hingebracht wurde, was sie bestellt hatten, was zurückkam, war irgendwie die Rauten waren irgendwelche Fischschuppen und die Löwen waren irgendwelche Fabeltiere. Also das sah nicht so aus, wie das war. Und dann hat sozusagen der Kurfürst Max, der dritte Josef, damals gesagt, dann mache ich das selber.
Also man hat in China bereits geordert, die Königs- und Kaiser- und Adelshäuser, und dann sagte man, nee, wir wollen es eigentlich bei uns haben. So, und von dieser Erkenntnis her, wir wollen es bei uns machen, ist ja, wie wir gerade auch wieder in diesen Zeiten erleben, oft ein langer Weg, bis man dann wirklich in der Lage ist, es selbst zu machen.
Genau, also in den Anfangszeiten, wir sind ja 1747 gegründet worden im Jagdschloss Neudeck an der Au, unterhalb der Paulanerklöster am Nockerberg, und haben dann dort experimentiert und versucht, das zu schaffen, bis dann sozusagen das Arcanum und sowas mit Zuhilfe von, ich nenne es mal, abtrünnigen sächsischen Mitarbeitern dann über Wien zu uns kam, sozusagen zu Nymphenburg, zum Kurfürst. Der Kurfürst war ja der Schwiegersohn vom August den Starken. Der sozusagen damals schon 1710 Meißen als erste europäische Porzellanmanufaktur gegründet hatte. Und dann dauerte es sehr lange, bis sozusagen die Nachahmer kamen. Aber der Schwiegersohn wollte es seinem Schwiegervater sozusagen auch zeigen, dass das kann. Und dann sind wir 1761 von der Au hochgezogen ins nördliche Schlossrondell, am Nymphenburger Schloss, wo wir seitdem alles ausschließlich fertigen.
Mhm. Aber was war denn so schwierig an der Herstellung? Was hat es denn so schwierig gemacht? Warum konnte man es eben nicht so leicht nachmachen? Nur vom Fühlen und von der Anschauung
her? Jeder hat
her.
Gedacht, es wird weiße Gold. Man konnte sozusagen das Arcanum, also Feldspat, Quarz, Kaolin, dass man das richtige Mischungsverhältnis trifft, um sozusagen einen rissfreien Schaben zu produzieren. 100 Jahre, und dann hat man sozusagen immer gebrannt, und dann, wenn es mit einem Riss rauskam, hat man damals die Risse mit echtem Gold verfüllt. Oh. Weil das Porzellan teurer gehandelt wurde als das Gold, und dann hat man die Risse verfüllt mit Gold, und dann hat man erst 100 Jahre später ungefähr festgestellt, dass es nicht das Arcanum ist, also nicht nur die Zusammensetzung, sondern eigentlich der Ofen. Über 1200 Grad verschmilzt halt Feldspat, Quarz und Kaolin zu dem harten Scherben.
Mhm. Und das war also dann schon was Bahnbrechendes, auch für die damalige Zeit, für die kulturhistorische Entwicklung in der damaligen Zeit, muss man sagen.
Also es wurde natürlich von Fürstenhäusern, Königshäusern gegründet und finanziert und war Geschenke von Königen zu Königen. Ja, mhm. Das war sozusagen nicht für das normale Volk. Es gab sozusagen im Rokoko, hatte man sich dann auch den höfischen Gebräuchen angepasst. Es gab zum Beispiel die ganzen Franz Anton Bustelli-Figuren, haben wir dann die höfische Gesellschaft, dann waren die sozusagen die verkleideten Adligen, die dann die Eierfrau oder den Fischmann spielten. Ja.
Mhm. Und es war quasi wichtig für eine Manufaktur, auch für die Nymphenburger, dass man ein Königs-, ein Herrscherhaus im Hintergrund hatte. Weil man brauchte ja auch jemanden, der das abnahm.
Genau.
In höheren Stückzahlen, was man da gefertigt hat.
Also sozusagen als Hoflieferant, ja, waren ja alle Häuser damals wie ein Fürstenberg oder wie auch ein Ludwigsburg und so. Jeder hatte sozusagen seinen Themenbereich und sein Fürst, sein Haus dahinter, die sozusagen das Grundrauschen abgenommen hat. Und die anderen sozusagen Nahestehenden durften sich das dann auch leisten, wenn sie es konnten. Aber das war sozusagen erstmal die Ausgangslage.
Aber es ging zunächst tatsächlich um Tafeln, ja, um Essen.
Parallel. Also
ging
es parallel. Die Tischaufsätze, also ja. Dekorative Themen. Ja, man hatte früher die großen Tafeln, Desserttafeln mit Zuckerguss sozusagen Bäume und Laubwerk und Figuren gemacht. Die hatten halt das Problem, wenn es feucht wurde, dann war das halt dann irgendwie hin und brach auch schnell ab. Und deswegen hat man sozusagen alles, was man früher im Zuckerguss gemacht hat, dann in die Porzellan-Themen überführt. Mhm. Als Tischdekoration, als Kombinationsstücke, als Themenbereiche und natürlich das Essen.
Aber ich meine, um die Sammlerstücke, die dann später kamen, um dieses Figürliche, ging es zunächst mal nicht, sondern es ging um das Königstafel, dass da einfach schön gedeckt werden konnte.
Das war zeitgleich.
Aber auch zeitgleich.
Im 18. Mhm. Jahrhundert. Ich meine, Franz Anton Bustelli hat 1756 bei uns angefangen und hat bis 1763 gelebt und hat dann das geschaffen, was er geschaffen hat. Oder Dominikus Audicek kam dann halt im Anschluss von 1765 bis 95. Das waren ja alles, ich sag mal, Künstler in dem Bereich, Bildhauer, Schnitzer wie Ignaz Günther, die sozusagen dort dann die Themen, die sie sonst aus Holz gemacht haben, in Porzellan transferiert haben.
Mhm. Also es war auf jeden Fall, um das nochmal festzuhalten, es war wirklich ein Luxusgut, das den Mächtigen und Reichen vorbehalten war.
Es war sozusagen für die Mächtigen und Reichen.
Ja.
Also für diejenigen, das war wie Elfenbein, wie Perlmutt, wie alles, was sozusagen exotisch war. Ich meine, Porzellan war ja ein neuer Werkstoff, den kannte man ja bis dahin nur über den asiatischen Handelsweg. Und dass man ihn selber schaffen konnte, war man halt stolz.
Mhm. Wie hat sich das dann entwickelt da werden wir später noch ausführlich, bloß weil es jetzt gerade hier schön dazu passt, zum Fürstenhaus, Königshaus hin zum wahrscheinlich reicheren Bürgertum, dass die dann auch irgendwann angefangen haben, nicht von Keramik oder von irgendwelchen Brot aus irgendwelchen Scherben zu essen.
Genau, also man hat natürlich früher auch in den Fürstenhäusern immer von Silber gegessen, ja, also auch Silberteller, Silber, und hat das dann transferiert. Silber musste man putzen, das Porzellan war halt, ich sag mal, ausdauernder und pflegeleichter, also im Gesamten, und es gehörte halt zum guten Ton, sozusagen, wenn man einlädt für 40, 50, 100 Personen ein richtiges Service zu haben. Und dann ist es sozusagen im 19. Jahrhundert dahin gewachsen, dass halt der Kaufmann und der Gutbürgerliche sich halt das geleistet hat. Und dann im 20. Jahrhundert gehört es halt, ich sag mal, durch die breite Masse zum guten Ton, mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Speiseservice zu haben.
So viele hatte man damals schon.
Oh, weil man halt sozusagen nicht wie heute jemanden irgendwie einlädt in die Gaststätte oder ins Restaurant, sondern man lud halt zu Hause ein, hatte dann dementsprechend natürlich auch seinen Koch und sein Personal, aber das war sozusagen, daraus ist das entstanden, dass man halt was Besonderes hatte.
Nun haben wir, das wissen wir ja aus den Aufzeichnungen auch, da gibt es ja auch Kochbücher und Speisefolgen, man hat ja in den Adelshäusern exorbitant lang und viel gegessen mit ganz vielen Speisefolgen. Das heißt also, wenn da wirklich für 100 Leute zum Beispiel oder einfach so eine normale Königstafel aufgedeckt worden ist, dann brauchten die wahnsinnige Stückzahlen wahrscheinlich.
Also es gibt das zur Hochzeit von den Welfen mit dem Lord Cumberland, von der Tochter von Lord Cumberland wurde ein Rokoko-Service im Anfang des 20. Jahrhunderts neu aufgelegt und ich glaube, das ganze Service umfasst knapp 1000 Stücke. Und es gibt natürlich, wie immer für alles möglich, es gibt eine Grätenschale, wo man sozusagen nur die Gräten drauflegt. Es gibt ein Rahmkännchen, es gibt auch ein Milchkännchen. Also es gab ganz viele Differenzierungen und Bewusstsein, was ich für was nehme. Es gab ein Paté-Näpfchen, es gab aber auch sozusagen dann jeden Teller, ich sag mal von 16 cm bis 32 cm in jeder Zentimeter Abstufung. Mhm. Ja, und ganz viele unterschiedliche Themen, die man heute ja gar nicht, Essig- und Ölkännchen, die sozusagen passend zum Service waren.
Wirkliche Tafelkultur war das. Und man hat natürlich damit auch seine Stellung untermauert und gezeigt, wer man ist und was man hat.
Genau, das, also ich sag mal, wieder einen kleinen Zeitsprung nach vorne. In den 70er, 80er Jahren konnte man sich Nymphenburg-Geschirr als gute Münchner Hausfrau leihen. Da hat man das Donnerstag gespült, abgeholt und hat es dann am Montag wieder gespült zurückgebracht. Und dann, wenn sie dann wieder zu Hause eingeladen hat, konnte sie zeigen, sie hat ja schon wieder ein neues Service in Anführungszeichen.
Ach, komm, hör auf, ja. Das war mir nicht bewusst. Genau. Eigentlich eine schöne Idee.
Schöne Idee, ja. Wir haben aus diesen Zeiten auch noch ganze Menge Bestand von Bewirtungsgeschirr, was wir jetzt hernehmen, wenn es Veranstaltungen gibt, wo man das bei uns anfragt und sozusagen dann für einen Kreis von 100 oder 50 Personen dann eindeckt.
Von der Au nach Nymphenburg, der Grund ist auch schlicht der, man braucht Wasserkraft zur Herstellung, gell?
Man braucht immer Wasser und Wasserkraft, also das hat man sozusagen von den Asiaten übernommen, auch dort war immer ein Kanal in der Nähe, wir brauchen sozusagen, um dieses Porzellan zu waschen, zu reinigen, braucht man natürlich Wasser, ja, das hat man dem Bach entnommen damals, man hat eine Wasserkraft, die war früher als normales Wasserrad sozusagen benutzt. Heute 1860 haben wir dann die Francis-Turbine angeschafft, die sozusagen dann die Massemühle und die Drehteller mit kinetischer Energie betreibt.
Mhm. Es ist ja etwas Schönes, was man da herstellt. Ist es auch so der Antrieb, wenn man in so einer Manufaktur arbeitet, ob nun wirklich als derjenige, der vielleicht eine Form entwickelt oder ob jemand, der die Zahlen verwaltet und das Unternehmen im Blick hat, so wie Sie, dass man sagt, ich habe hier was, ich habe mit was Schönem zu tun. Das gefällt mir, das spornt mich an. Ich kann es anfassen, ich kann es anschauen, es ist schön.
Also wir sind sozusagen in der heutigen Zeit, sind wir natürlich kennt man das gar nicht mehr. Also wird ja alles per Hand hergestellt und ich bin der festen Meinung, dass man, ohne jetzt zu esoterisch zu klingen, dass es eine andere Aura hat, wenn es halt per Hand hergemacht wird, dass man dieses Handwerk, dass es eine Person ist und es wird ja auch alles bei uns unterzeichnet, dass unten drunter steht, ob es der Josef oder der Christian gemacht hat oder der Günther oder die Janina, das sind sozusagen, die stecken ja auch ihr Herzblut rein, damit das Objekt so rauskommt, wie man es, wie sie sich das mit besten Anstrengungen vorstellen und dann hat das halt eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn das irgendwie aus der Industriepresse fällt.
Mhm. Welche Handwerksberufe sind denn mit der Manufaktur verbunden? Wie nennen die sich alle?
Naja, also es gibt heutzutage das, was wir herstellen, wird nur bei uns ausgebildet. Die gehen natürlich in die Berufsschule nach Selb oder nach Meißen und lernen dort Keramikherstellung, Verfahrenstechnik irgendwie. Aber grundsätzlich die alten Lehrberufe war halt Figur-Keramformer oder Geschirrdreher oder Porzellanmanufakturmaler. Das sind so sozusagen die Hauptkernberufe. Da haben wir natürlich auch noch einen Ofenfahrer, einen Massemüller, der sozusagen die Masse herstellt selber aus den Rohstoffen Feldspat, Quarz, Kaolin. Dann gibt es noch eine grobkeramische Abteilung, wo wir halt dann Baukeramik machen, Brunnen oder Kamine oder so weiter.
Aber muss jeder alles können oder nein, ist schon die Spezialisierung da, dass der eine eher das Künstlerische macht und der andere, ich sage jetzt mal, kann es nicht besser ausdrücken, die gröbere Arbeit?
Also ich sag mal, für alle Arbeitsschritte, die wir machen, muss man ein feines Händchen haben. Ja? Also deswegen, so ganz grob haben wir keinen dabei, aber grundsätzlich konzentriert man sich in seiner Arbeitswelt um ein Aufgabenfeld. Ist es jetzt sozusagen die Geschirrherstellung oder ist es die Figurherstellung? Ist es die Bemalung von Figur oder ist es die Bemalung von Geschirr? Weil da ist auch nochmal die Thema, male ich zweidimensional oder male ich dreidimensional? Das ist auch von der Umsetzung in der Malerei auch komplexer.
Was erleben Sie gerade jetzt aktuell? Ist es ein Berufsfeld, das noch nachgefragt wird? Oder müssen Sie sehr aktiv um Nachwuchs werben?
Wir haben, Anführungszeichen, das Glück, dadurch, dass wir mit der traditionellen Handarbeit im Porzellansegment, in einer kleinen Nische, die sozusagen schon die Königsklasse bespielen. Ja, so wie wir es früher bespielt haben, spielen wir die heute auch noch. Und wir kriegen relativ viele Bewerber. Wir haben ungefähr 70 im Jahr. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich die gesamte keramische Thematik. Und die bewerben sich erstmal bei uns. Und wenn sie bei uns nicht genommen werden, dann rutschen sie halt weiter, um etwas
Aber es ist, also es sind junge Menschen, die sich eben für dieses feine Handwerk interessieren, die künstlerische Neigungen haben, die geschickt sind mit den Händen, die eben, wenn sie jetzt nicht bei euch wären, vielleicht Keramik machen würden oder sich für sowas interessieren würden.
Es gibt ja noch zwei, drei andere, die Porzellan herstellen. Also grundsätzlich, aber dadurch, dass wir keine Maschinen haben, ist man halt in dem ganzen Wertschöpfungsprozess, ich sag mal, von den Rohstoffen bis zur Malerei, hat man das unter einem Dach.
Aber das ist doch schön zu hören, weil in Zeiten wie diesen, wo jede Branche über Fachkräftemangel klagt oder auch viele Handwerksberufe sagen, wir tun uns wirklich schwer, Azubis zu finden. Ja, Sie sagen, uns geht es da ganz gut, aber weil ihr halt auch so speziell seid.
Klar. Wir sind halt in der Nische der Nische. Wir sind, wenn man halt das gelernt hat bei uns und nach 5 Jahren sagt, das ist dann doch nicht das Richtige für mich, dann gibt es halt auch keinen zweiten, wo man hingehen kann. Ja? Es gibt halt keinen, der so manuell Porzellan herstellt. Und das andere sind dann Maschinen, da wird dann auch nicht mehr bemalt per Hand, sondern da wird dann eine Abziehfolie draufgeklebt und eingebrannt. Also das sind viele Handwerksgriffe, die einfach der Automatisierung und auch dem Kostendruck einfach weggefallen sind.
Wie erkennt man denn, was ist denn gutes Porzellan? Sie sagen, wenn ich unterwegs bin und da kommt ein Kellner mit dem Essen, ich sehe schon, was da kommt. Wie erkennt man denn gutes Porzellan? Wie kann ich das denn als Laie auch festmachen und zu sagen, das ist was Schönes? Geht es nur über ein Preis?
Nein, über den Preis geht es gar nicht. Es geht eigentlich um die Haptik, um die Sensorik, über das, was man, ich sag mal, wie der Sommelier sagt, man braucht halt ein dünnes Glas, um die Traube gut zu schmecken. So geht es ja auch beim Kaffee und beim Tee. Es geht ja darum, dass man die Sensorik an der Lippe hat, dass man, das macht ja einen Unterschied, ob ich aus einem Pappbecher trinke oder ob ich eine dünnwandige Porzellanscheibe habe oder, ich sag mal, einen Haarfall, der einfach automatisch schon mal 4, 5, 6 Millimeter dick ist. Das macht einen kompletten Unterschied mit dem Getränk, was man
konsumiert. Absolut, absolut. Also ich bin zum Beispiel wirklich ein Pass, ich trinke schon gerne auch Kaffee, aber ich bin auch passionierter Teetrinker, leidenschaftlicher Teetrinker. Also nicht so Beuteltee, sondern wirklich aufgießen, Kanne vorwärmen, ein bisschen ziehen lassen, je nachdem. Ich würde mir niemals ich kaufe mir, wenn es sein muss, auch einen Coffee to go, aber ich würde mir niemals einen Teebeutel in den Pappbecher tun, weil das hat für mich mit Tee nichts mehr zu tun, was ich dann da getrinke.
Heißes
Wasser, das ein bisschen Farbe hat, genau. Also es macht einen Unterschied.
Gutes Porzellan erkennt man halt gerade mal bei der Tasse, durch wie dick die sind.
Ja. Wie dick, ganz
wie dick,
genau.
Wie dick der Scherbe, der Scherben ist, in dem man das hat. Ja, und dann geht es halt nachher natürlich auch über Design und Ausstattung und über die Themen, die man benötigt. Ich meine, früher hat man das ganze Service in voller Breite gehabt. Heute sagt man, man kauft sich eine Schale, da kann ich aber auch Vorspeise reinmachen, da kann ich eine Suppe reintun, da kann ich aber auch ein Dessert reintun, die kann ich aber auch irgendwie als Nuss- und Chips-Schale benutzen, dass ich halt sozusagen vielseitig bin mit den Servicestücken, die ich mir kaufe.
Ist Porzellan etwas, Traditionelles, was eher Menschen anspricht, die von der Grundeinstellung her, vielleicht sagen wir mal gutbürgerlich, bisschen konservativ sind, oder sagen Sie, nee, wir erleben da mittlerweile auch, dass die Jugend sich wieder für sowas interessiert, dass die auch sagen, Mensch, ich will eben den coolen Kaffeebecher haben.
Also ich sag mal so, die kommt immer darauf an, wann man Jugend definiert. Ich denke mal so, wir haben die jüngsten Kunden, die wir haben, sind 25 aufwärts.
Das ist jung, und, sagen wir mal. Gell?
Jung, ja, aber nicht mehr Jugend.
Aus unserer Perspektive. Keine Jugend, nee, klar, aber jung.
Und das sind die, ich sag mal, auch dort diesen, es geht um das Bewusste, um den bewussten Konsum von Qualität und Handwerk.
Ja.
Bei den Kunden, die wir haben. Es geht nicht um Statussymbol, wie es sozusagen früher war. Ja, das ist sozusagen, man will halt zu Hause für sich und seiner Freundin oder seinem Freund sozusagen den Moment genießen und hat halt da nur zwei Tassen zu Hause. Und das war es dann sozusagen, um den Schritt zu machen. Ja, es geht jetzt nicht mehr um das 12-Personen-Service, sondern oder 6, sondern es geht darum, einfach sich was zu leisten und das zu genießen.
Sehr schöner Gedanke in dem Zusammenhang. Vor 2 Tagen war der junge Sternekoch Simon Schlachter aus dem Ostallgäu bei uns zu Gast. Und wir sind auch auf das Thema Geschirr oder beziehungsweise Porzellan eben gekommen, was bei ihm, wo er seine Speisen serviert. Und da sagte er, sie haben mittlerweile alle eine ganz andere Haltung zu diesen Dingen. Wenn sie zum Beispiel bei einem Teller, es ist ein kleiner Sprung da oder der ist ein bisschen angeschlagen oder irgendwas, sagt, dann schmeißen wir doch den Teller nicht sofort weg. Das wäre ja auch gar nicht nachhaltig. Wir haben da einen Goldstift, glaube ich, hat er erzählt, Gold, und fahren diesen Sprung so ein bisschen nach. Das ist dann vielleicht eine kleine Zeichnung auf dem Teller. Und wenn der Gast fragt, ui, was ist denn das? Dann erklären wir ihm das und der findet das gut. Das fand ich hochspannend, dass da auch ein Umdenken angesetzt hat.
Wir werden jetzt im nächsten Monat mit einem neuen Konzept rausbekommen, wo sie das geerbte Service ihrer Großmutter sozusagen bei uns nochmal das zweite Mal veredeln können.
Wie?
Um das zeitgenössisch.
Was muss ich mir da vorstellen? Was heißt, ich kann es veredeln? Ich kann das
aufhübschen
lassen?
Sie haben ein Dekor, was Ihnen jetzt nicht gefällt. Weil das aus den 50er Jahren ist,
ja.
Und wo man sich schwer tut, und da kommt sozusagen ein Cover-up.
Also man hat aber die emotionale Bindung und sagt, es ist von der Oma, ich will es eigentlich.
Es ist ja ein guter Scherben,
es ist
ein wahnsinnig schöner Scherben, und darüber werden wir sozusagen, das kommt jetzt glaube ich im April raus, dann werden Sie da mehr erfahren.
Ach, wie schön. Spannende Idee, gute Idee. Sie haben als Anschauungsstück mal was mitgebracht. Das darf ich jetzt gerade mal in die Hand nehmen. Es klingt auch schön, gell?
Es klingt auch schön,
Es klingt auch schön. Gutes Porzellan klingt auch schön. So, und das ist jetzt eine Teetasse. Eine wunderschöne Teetasse, eben ganz, ganz feinwandig, ganz dünn, wo man sich so einen blumigen Darjeeling oder einen schönen Assam wirklich gut drin vorstellen kann. Und ein bisschen, ist es Silber oder Gold, das spiegelt so im...
Das ist mit Platin. Also
ist Platin.
Silber, genau. Man kann mit Silber nicht malen, weil das dann oxidiert, dann wird es schwarz, so wie das Silberbesteck. Und das Platin bleibt halt so, wie es ist.
Und das ist jetzt eine klassische Form, sage ich mal, oder?
Das ist Wolfgang von Wesin, das ist Orion. Das heißt die Form, das Dekor. Chor heißt Honeycomb, sozusagen nach der Bienenwabe auf Englisch.
Ja, sieht aus wie eine Wabe, die Muster, die drauf sind,
und,
schön. Ja?
Genau, das ist aus den 1940er Jahren.
Porzellan ist immer auch Kunstgeschichte, Teil der Kunstgeschichte. Kann man das so plakativ sagen?
Das kann man teilweise so reinmachen. Also wenn man das global sieht, der Chinese ist immer bei seiner eigenen Form geblieben. Die haben sozusagen mit dem Dekor, haben also sozusagen sehr bauchig, sehr Schalen haben die gemacht und haben es nur mit dem Dekor verändert. In Europa ist sozusagen das Porzellan mit der architektonischen Zeitgeschichte, Kunstgeschichte gewachsen. Also wir hatten im Rokoko, also wir sind im Rokoko gegründet, aber es gab ja schon vorab Barock, dann gab es Rokoko, anschließend gab es sozusagen Klassizismus, Biedermeier, dann gingen wir in sozusagen Art Nouveau, Jugendstil, über bis in die neue Sachlichkeit, rüber bis in die Moderne jetzt.
Und im Rokoko hat man vermutlich fein und filigran und blumig gearbeitet, stelle ich mir jetzt einfach so vor, ohne
genau,
es wirklich zu wissen.
Sie haben sehr blumig, sehr opulent, sehr viel Gold, sehr viel Brokatkante, das war sozusagen die Rokoko-Zeit.
Ja, Klassizismus ging dann... ging dann zurück auf die Formensprache wieder.
Die Formensprache ist sehr streng. Ich sag mal, das Perlservice von Nymphenburg ist sehr streng, sehr eckig, sehr kantig.
Die Antike angelehnt, auch so ein bisschen hohe, schlanke, diese Säulen hat man da auch gleich in Form. Und natürlich dann der Jugendstil, Art Deco, Art Nouveau, Liberty Style, wie immer man dazu sagen will, wieder ganz eine andere Richtung.
Genau. Dadurch, dass Nymphenburg ja in dem Sinne keinen Kunstdirektor sozusagen hat, der sich sozusagen als Meinungspapst und Geschmackspapst durchsetzt, arbeiten wir ja seit Beginn mit zeitgenössischen Künstlern und Designern zusammen und haben dadurch eine Vielfalt an unterschiedlichsten Einblicken, ob es jetzt Franz Anton Bustelli war im Rokoko, ob es jetzt Domenico Saulicek war oder ob es jetzt irgendwie ein Hermann Gratel war mit seinem Jugendstil-Service. Das sind ja alles andere Persönlichkeiten, die alle sozusagen ein Stück der Kultur gepflegt haben.
Das heißt also, es gab in dem Sinn keine Designer-Crew bei Nymphenburg, sondern es gab die was gemacht haben, aber designt in dem Sinn oder halt die Formen vorgegeben oder die Muster entwickelt, das haben immer Menschen von außen.
Also es gibt natürlich auch Eigenentwicklungen, wie immer, aber ich sag mal, grundsätzlich gab es immer, also in der großen Vielzahl, immer Einfluss von außen.
Mhm. Und es war auch gut und wichtig so, denn dadurch konnte man, glaube ich, am Puls der Zeit bleiben.
Konnte man am Puls der Zeit bleiben und man hat auch jetzt, ich sag mal, im 21. eine Bandbreite von unterschiedlichen Designstücken, die man als Einzelperson wahrscheinlich nie bekommen hätte, weil man halt gar nicht diesen breiten Fächer aufklappen kann.
Mhm. War das für die Künstler tatsächlich eine gute Art, auch sich zu betätigen? Also ich sage jetzt mal, ein Bildhauer stellt man sich natürlich eher in einer Porzellanmanufaktur vor als vielleicht einen Maler, aber der hat wahrscheinlich auch seinen Platz gefunden.
Also es gab...
Es war so ein gegenseitiges Geben und Nehmen vermutlich.
Wir haben ja immer schon sozusagen exquisite Stücke hergestellt und haben in den letzten 25 Jahren, es gab eine Renaissance von Fine Arts und also von hoher Kunst, wo die Künstler zu uns kommen und wieder Skulpturen sich bestellen aus Porzellan, einfach aus dem Werkstoff. Und es gibt ja gar nicht mehr so viele, die das sozusagen sich annehmen können, um zu sagen, ich brauche irgendwie Figuren für mein Kunstwerk oder ich habe eigene Kunstwerke modelliert, die will ich aber gerne in Porzellan umgesetzt haben, transferiert haben.
Mhm. Kann ich als normaler Mensch zu euch kommen und sagen, ich hätte gern dies und jenes?
Ja.
Kann also ich machen.
Wir, dadurch, dass wir alles per Hand herstellen, können wir halt auf Kleinststückzahlen hernehmen. Und da kommen halt diejenigen mit ihrem Hund vorbei und sagen, sie möchten gerne ihren Hund in Porzellan haben. Wo dann halt nur ein Hund hergestellt wird. Ja?
Ach, und das machen Sie?
Das machen wir, genau.
Das ist aber schon interessant. Hat das jetzt zugenommen, so dieses individuelle Anfragen?
Also es war ja... Ich sag mal, wenn man das ganz zeitgeschichtlich sieht, im 18. Jahrhundert waren das ja alles Sonderanfertigungen für die Fürstenhäuser.
Waren ja auch die Büsten und die Köpfe und all diese Sachen.
Die
Köpfe,
die Büsten, da gab es irgendwie Monogramme oder Wappen, die auf die Teller gebracht wurden und so weiter. Dann gab es im 20. Jahrhundert, gut bürgerlich, da hat man halt sehr viel serieller, höhere Stückzahlen gearbeitet und hat halt das gekauft, was angeboten wurde. Und ich sag mal, jetzt seit gut 15 Jahren sind wir wieder auf dieser Individualisierung, wo wir halt alles herstellen können in den Bereichen von Wappen, vom Bereich von Formen, vom Bereich von Sonderwünschen, bis hin auch wieder in Wiederbelebung der Baukeramik, wo wir halt früher mal, ich sag mal, die Außenfassade von Maximineum oder von der IHK hier in München hergestellt haben aus der Keramik, machen wir jetzt auch wieder Waschbecken, Fliesen, Küchenrückwände und so weiter.
Mhm,
in der Handwerkskunst, die wir können.
Aber bleiben wir mal bei der Idee, ich möchte gerne meinen Hund in Keramik. Wie funktioniert das dann rein praktisch? Der Hund wird was dagegen haben, dass man einen Gipsabdruck nimmt, vermute
genau,
ich.
Das klappt nicht. Also wir haben in der Regel kriegen wir Bilder von allen Seiten, von oben, unten, rechts, links, gucken, wie der steht, wie der proportional steht. Dann kriegen wir mal eine Größenangabe, wie groß will er den Hund haben, will er den originalgetreu haben.
Muss der nicht live vorbeikommen, der Hund?
Im ersten Schritt noch nicht.
Okay.
Wir und dann modellieren sozusagen unsere Kunsthandwerker einen Rohling, einen sehr ähnlich ansehenden Hund. Und dann kommt der Hund vorbei und das Herrchen. Und dann kann der Kunsthandwerker das Hündchen nochmal anschauen und gucken, ob er alle Proportionen richtig getroffen hat. Gibt es da irgendwie Besonderheiten? Und dann geht aber das Herrchen auch und sagt, können wir den vielleicht der ist ein bisschen alt geworden, der war vorher nicht so, war ein bisschen mehr im Speck, können wir ein bisschen mehr aufbauen. Oder umgekehrt, der ist jetzt, hat ein bisschen mehr zu viel schlechtes Essen bekommen, können wir ihn ein bisschen schlanker machen. Und dann wird halt so ein bisschen noch geguckt.
Er wird halt geschönt.
Wird halt angepasst und dann klar. Daraus wird dann eine Gipsform gemacht, die Gipsform wieder abgegossen und daraus wird sozusagen aus Porzellanstück dann zusammenbussiert und dann zweimal gebrannt und dann geht der entweder in weiß Biskuit, also oder weiß glasiert raus oder er wird dann nochmal bemalt.
Mhm. Faszinierend. Und jetzt kommt natürlich die Königsfrage, ich weiß ja gar nicht, ob Sie das sagen dürfen oder wollen, was kostet der Spaß?
Ich sag mal, das kommt auf den Hund drauf an.
Ja. Okay. Es ist nicht ganz umsonst. Können wir uns da drauf einigen?
Also grundsätzlich sind wir ein Handwerksbetrieb und es muss halt nach Aufwand bemessen werden. Und wenn man halt, ich sag mal, 10 Korrekturschleifen hat, weil man doch sagt, das Beinchen hinten links ist doch soll doch ein bisschen dünner, ein bisschen dicker sein und wird immer aufgetragen, abgetragen, das sind halt Arbeitsstunden, die da reinfließen.
Klar, also es wird einfach nach Stunden schlichtweg berechnet werden, gell?
Man kriegt natürlich ein Angebot, wo man sagt, das ist sozusagen bis dahin kostet so viel und dann wird halt danach aufgebaut, wenn man sich unschlüssig ist, ob sein Hund so aussieht.
Sehr interessant. Und das wusste ich tatsächlich nicht, dass es möglich ist, sowas bei euch machen zu lassen. Also der Hund, was kommen da noch für Anfragen? Das interessiert mich einfach.
Sie kriegen, also figurativ kriegen sie natürlich, haben wir jetzt noch eine Büste gemacht.
Büsten.
Ja, wo man halt irgendwie die Kinderköpfe gemacht hat, die man dann halt aufhebt, also aus Keramik, die man dann aufhebt und sozusagen dann in die nächste Generation gibt. Wir haben Anfragen für, ich sag mal, Speiseservice, wo dann halt entweder das Thema des Käufers abgebildet wird. Einer hat jetzt Aussichten aus seinem Esszimmer auf die Alpenvorlandschaft malen lassen. Da hat er 36 unterschiedliche Alpenblicke sozusagen auf dem
auf seinem Speiseservice.
Näher auf dem Brotteller.
Auf dem Brotteller.
Ja, und hat aber das Blau, uniform gemalt, das Blau dann nochmal sozusagen auf die Staffagen, sozusagen auf die Teller sozusagen übertragen. Aha. Das ist sozusagen der Brotteller, bleibt das ganze Essen überstehen.
Wow.
Und man guckt dann irgendwie auf die Osterseen oder man guckt irgendwie auf den Spitzingsee oder man guckt irgendwie auf die Zugspitze.
Auch da muss man vermutlich sagen, muss man schon sich durchaus leisten können.
Aber das ist alles
für ein Apfel und ein Ei. Aber
trotzdem man gibt so viel Geld aus für Sachen, die nicht halten, wo keine Emotionalität dabei ist, wo man einfach nur konsumiert. Und das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und dann ist die eigentlich sehr günstig.
Mhm. Ist es wichtig in der heutigen Zeit für eine Manufaktur, dass sie auch solche Aufträge hat?
Ich denke, dass wir ungefähr über 60% unserer Fertigung und Produktion ist halt mit genau diesen speziellen Aufträgen sozusagen ausgelastet.
Doch schon 60%. Also es nimmt also quasi mehr Raum ein als das, was
Das
Standardgeschäft, sage ich jetzt mal.
Dadurch, durch die Handarbeit in Bayern, sage ich jetzt nochmal, oder in Münchens Innenstadt einen höheren Preis haben, als wenn ich das irgendwo in ein Niedriglohnland ohne Kosten produziere. Habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich den Preis schon ausgeben möchte, dann auch mal zu sagen, ich möchte aber gerne ein anderes Blau. Oder ich möchte gerne, ich habe mein Esszimmer hat diesen Grünton, können wir das nicht irgendwie transferieren und dann machen wir das. Mhm. Und das kostet auch nicht mehr, als wenn ich das in dem, ich nenne es jetzt mal Standardrot kaufe.
Wunderbar. Bei der Porzellanmanufaktur in Nymphenburg wird nicht nur allerschönstes, feinstes Porzellan gemacht, da wird natürlich von jeher auch immer figürlich gearbeitet und wir haben gerade gehört, es gibt dann wirklich Menschen, die kommen und sagen, ich hätte gern den Kopf meiner Kinder modelliert oder jemand anderer will seinen Hund in Porzellan. Und Sie haben ja auch ein Tier mitgebracht, über das wir noch kurz reden müssen. Die ist auch zu sehen im Bild auf Ihrem Foto auf unserer Website brheimat.de. Wenn man da heute reinguckt, sagt, wie schaut denn der eigentlich aus, der da gerade schwätzt, dann sieht man sie und da haben sie dieses Rhinoceros in der Hand, das Sie heute auch mitgebracht haben. Was hat es denn damit auf sich?
Das Rhinoceros heißt Clara. Und Clara kam 1741 mit einem holländischen Seefahrer aus Bengalen, Indien, nach Groningen, nach Holland. Und dann stellte der Kapitän schnell fest, dass er mehr Geld verdient mit dem lebenden Panzer-Rhinoceros auf dem Jahrmarkt als mit seinem Kapitänsberuf. Hat dann nachweislich sein Kapitänsjacket an den Haken gehangen und ist 17 Jahre durch ganz Europa gereist. War in Paris, war in London, war in Marseille, in Rom, Wien, rüber nach München, Karlsruhe, Köln und alle, das ganze Volk war komplett aufgeregt, weil es halt sowas noch nie gesehen hat. War ein Obscurum, man kannte den Ochsen, man kannte den Esel, das Pferd, man kannte aber nicht irgendwie so ein ausgewachsenes Panzer-Rhinoceros. Und dann dadurch, dass der Adel nicht dahin ging, wo es dreckig, stammig, staubig war, haben sie die Porzellanmanufaktur in Nymphenburg gebeten, das im weißen Gold herzustellen. Und dann so einem Tag wie heute hatten wir weiße Perücken auf, gepudertes Gesicht, konnten nicht einen Smalltalk beginnen, sondern haben dann einfach sozusagen erstmal gefragt, haben sie dann schon gehört? Und sie hätten gesagt, ja, war ja gerade in Kempten und hat man sich eingang über Clara unterhalten, dann wurde es ausgedeckt und neue Stücke in Mitte des Tisches eingedeckt als Konversionsführer. Also alles, was im Rokoko hergestellt wurde, waren halt Konversionsstücke.
Ja, wie alt ist denn die Clara?
Also die Clara wurde das erste Mal ausgefroren 1770, entworfen von
1770, von, so eine alte Form schon, wow.
Von Peter van der Staffen und grundsätzlich alles alte Formen. Wir haben sozusagen alles, was wir je in der Manufaktur hergestellt haben, immer noch die Formen, um sozusagen dann auch wieder was Neues zu machen.
Können wir uns nach den 11 Uhr Nachrichten noch kurz drüber unterhalten? Und wie alt ist jetzt speziell dieses Stück?
Die trage ich jetzt seit irgendwie 12 Jahren rum, ob die jetzt...
aber ich muss dazu sagen, der Koffer, in dem Sie sie aufbewahren, der ist natürlich ausgestattet mit feinstem Styropor. Und da wird sie ganz fein säuberlich nach unserem Gespräch auch wieder hineingelegt, diese Rhinoceros-Dame, gell?
Genau.
Diese Tiere, also Figuren, Tiere aus, vor allem glaube ich Tiere und Vögel aus Porzellan, das ist ja schon, da hat sich ja schon eine Tradition entwickelt über die Jahrhunderte eigentlich. Das mochten die Menschen immer, gell?
Also es war im 18. Jahrhundert waren es halt Tafelaufsätze, ja, da gab es ganze Reiterschaften, wo man halt Szenen des alltäglichen Lebens nachgespielt hatte, also in Porzellan umgesetzt hatte. Dann kam mit dem Einzug, ich sag mal, Ende des 19. Jahrhunderts, als die Zoos dann langsam auch Einzug bekamen in Deutschland, gab es dann erstmal die heimische Tierwelt und die exotische Tierwelt in Porzellan. Also da gab es den Elefanten, da gab es das Zebra, da gab es aber auch den Hirsch und das Reh und den Gamsbock und den Steinbock, der dann in Porzellan umgestellt wird. Das war dann aber in dem Zeitpunkt eher dekorativ, dass man sich sozusagen die Exotik oder die heimische Tierwelt von außen in die heimische Wohnung oder in ein heimisches Haus gebracht hat.
Ja, und dann kamen wahrscheinlich irgendwann die wirklich exotischen Tiere dazu. Also dann kam wahrscheinlich der Leopard und der Löwe und alle, als man wusste, wie die aussehen. Und das war auch wieder so ein Zeitgeist. Ding natürlich.
Genau, das war so ein, ich meine, die Zoos gingen ja, in jeder Stadt hatte ein Zoo, jetzt haben wir immer noch viele Zoos in Deutschland, aber das war ja, die sind ja alle so um die Jahrhundertwende gegründet worden. Ich glaube, Hagenbeck war der erste in Hamburg, aber danach gab es sozusagen alle, und aus dem Zeitgeist heraus gab es halt dann auch diese ganze Tierwelt.
Was ist denn von den, um wirklich jetzt bei den Figuren zu bleiben, muss jetzt nicht Tier sein, können auch Menschen sein, was ist denn so die bekannteste Porzellanfigur aus Ihrer Manufaktur? Wo Sie glauben, also das kennt jeder.
Also ich würde mal sagen, ich trage seit 12 Jahren die Clara überall hin, wo ich hingehe, auf jeden Termin, auf jede Abendveranstaltung habe ich sie unterm Arm. Also die Clara wird wahrscheinlich jetzt in der Neuzeit schon das Bekannte sein. Wenn man jetzt ältere Semester fragt, dann werden die wahrscheinlich mit Franz Anton Bustelli, mit den Rokoko-Figuren am meisten,
gell?
Anfangen.
Ja, genau. Ja. Diese schön bemalten. Wir müssen auch noch nach den 11 Uhr Nachrichten ein bisschen über das Thema Sammeln reden, Porzellan sammeln und was da für Preise aufgerufen werden und warum das für manche Leute wirklich eine ganz, ganz große Passion ist. Bis hierhin, vielen Dank.
Danke auch.
Wir sprechen über schönes Porzellan aus der Nymphenburger Manufaktur. Wie viel Dekore sagt man vermutlich, oder, Herr Thomas? Dekore hat man denn eigentlich so in der Firmengeschichte?
Wir unterscheiden natürlich zwischen Form und Dekor.
Form und Dekor.
Und es gibt ungefähr auf der Formenseite ungefähr 30.000 unterschiedliche Formen. Und es gibt dann
30.000.
Also Formen bedeutet natürlich auch Figürliches und über alle Genres hinweg. Und dann gibt es bestimmt um die mehrere tausende Dekore. Und dann kann man, also mit der Vielfalt, man kann natürlich jetzt nicht jedes Dekor auf jede Form übertragen, aber es gibt ein Riesenarchiv, was wir sozusagen pflegen, wo es physisch die Sachen sozusagen, die produziert wurden zu seiner Zeit, noch aufgehoben werden.
Aha. Und Könnte man all diese Formen wiederbeleben, wenn man wollte? Vermutlich ja.
Ja, genau. Also wir haben, es gibt entweder die Gipsform, aus der wir sozusagen dann einen Abguss machen können, wenn der Gips noch die Saugkraft hat, die Kapillarkraft hat. Wenn nicht, gibt es vielleicht ein Modell, woraus wir wieder neue Gipsformen machen können. Ja, das sind sozusagen die zwei unterschiedlichen die Themen, wo man halt schaut. Wir hatten neulich einen Fall, wo ein Küchenoberschrank abgestürzt ist und da waren dann Tassen aus 1850 dabei.
Oh.
Und die haben wir dann, weil wir die Formen noch hatten, wir hatten nicht viele, ich glaube, wir hatten drei Tassenformen.
Bei euch?
Und haben wir dann nachgefertigt.
Genau. Ach, schau her. Und mit den Dekoren wird es ähnlich sein? Also gibt es da so eine Art Musterbuch oder Musterstücke?
Es gibt Musterstücke.
Musterstücke.
Und wenn es natürlich irgendwie, ich sag mal, sehr Sonderanfertigung waren und so, haben wir kein Musterstück, aber der Kunde bringt dann sozusagen seinen zerbrochenen Scherben und wir suchen dann, weil die Farben haben sich ja auch geändert, wir haben ja kein Cadmium, kein Quecksilber, kein Blei mehr in den Farben drin, haben wir neue Farben, gucken wir aber dann, dass wir genau den Farbton treffen, wie sozusagen er damals war.
Sie haben vorhin kurz angesprochen, Sie brauchen ja mineralische Farben, was genau heißt das?
Das bedeutet, also organisch ist sozusagen das, was der Schmetterling oder die Blume sozusagen in ihrer Farbpracht hat.
Das geht nicht?
Das geht nicht, das würde verbrennen. Wir brennen ja unsere Farben zwischen, ich sag mal, 720 und 1300 Grad ein. Und dafür muss das bestehen. Und dann ist natürlich ein Kupfer oder ein Mangan oder ein Kobalt, natürlich, also Koboldblau, dieser Wärmestand.
Und woher bekommt ihr die?
Die besorgen wir uns sozusagen als Farbpigment selber.
Ja. Und, als Pigmente holt ihr euch.
Holen wir auch die Pigmente und stellen sozusagen die Farben her. Wir sind vor ein paar Jahren anerkannt worden von der Deutschen Kommission für das immaterielle Weltkulturerbe von der UNESCO als Porzellan, für die Porzellanmalerei und die Farbenherstellung.
Speziell Nymphenburg. Ach, das ist aber schön, oder? Das ist doch auch so eine Auszeichnung, die einem dann in dem Moment gut tut, weil man einfach weiß, ja, also Sie wissen, eure Leute auch, wir machen hier was Besonderes, aber wenn man es dann so amtlich als Siegel bestätigt bekommt, ist das halt schon auch mal schön.
Es gab wieder, oder es gibt immer noch EU-Richtlinienquerelen, wo man halt gewisse Themen, die man in der Handmalerei benötigt, in den Farben verbieten will, obwohl man sie nachweislich kaum messen kann. Und sie wollten einfach nur sagen, es darf man überhaupt nicht mehr reintun in diese Farbsubstanzen. Und deswegen wollten wir uns ein bisschen kulturell absichern, dass man sagt, für die Handmalerei ist das noch erlaubt.
Mhm. Porzellan unterliegt ja der Mode auch. Das ist eine Modeerscheinung. Man hat mal rund, mal eckig, dann hat man wieder was anderes. Wie geht der Weg? Geht der Weg vom Verbraucher oder vom Käufer, sage ich jetzt mal, zu Ihnen oder bieten Sie an und der Käufer sagt, ach guck mal, das ist neu, das ist schön, das gefällt mir gerade.
Wir sind sozusagen, zwar es gibt es einen Zeitgeist in jeder Epoche, wo mehr nachgefragt wird. Der wurde sozusagen in der Vergangenheit eben über die architektonischen Trendwendungen, wie ich schon berichtet hatte, über irgendwelche Jugendstil oder Bauhaus irgendwie geleitet. Jetzt machen wir das sozusagen, gucken wir, dass wir einen guten Entwurf, einen Keramisch-Porzellan-Entwurf vorgestellt bekommen. Dann setzen wir diesen um. Weil es gibt, wenn Sie gerade ansprachen, eckig, Porzellan mag nur rund. Ja? Eckig kann man industriell herstellen, das wird gepresst. Mhm. Ist aber ist eigentlich keine natürliche Form für eine Keramik.
Mhm. Mhm. Und was ist im Moment gerade in, wenn man so sagen darf? Was wird gerade nachgefragt oder wo sagen Sie, da verkaufen wir gerade ganz
das,
gut?
Also ich sage mal ganz, ganz übergreifend ist das, was Unglasiertes, also das, was wir hier sozusagen in Matt, da brennt man es genau das zweite Mal genauso hoch wie das Glasierte, also das Stück, was man sozusagen aus der Vitrine kennt von den Großeltern, das war glasiert, das hat geglänzt, das hatte irgendwie, war irgendwie so der saubere Touch. Heutzutage verkaufen wir sehr viel das, was sozusagen unglasiert ist.
Mhm.
Ja,
und diese matte Optik und auch diese andere Haptik.
Andere Haptik, weil man halt nicht diesen Glasüberzug hat, also die Glasur, sondern man hat halt das richtige Porzellan. Aber dadurch, dass bei uns die Porzellanmasse so fein ist, hat es trotzdem eine schöne Haptik. Es ist fast schon Handschmeichler, wenn man es anfasst. Und das geht im Geschirrbereich genauso.
Ja? Sieht halt ein bisschen moderner aus, wenn man so will.
Und das ist sozusagen, in den Trends kommt und es ist sozusagen, die Malerei ist eher dezenter als opulenter.
Mhm. Aber haben Sie das schon erlebt, Sie sind seit über 10 Jahren dabei, dass etwas wieder aufgelegt wurde, weil es auf einmal wieder eine Nachfrage gab?
wir haben natürlich, wenn wir mit den Kunden, die was Individuelles fertigstellen, gehen wir durch die Archivräume und sie finden daraus vielleicht mal eine Form oder sie finden daraus mal eine Farbe oder ein Motiv, das wir dann sozusagen entweder adaptieren in die jetzige
also
Zeit.
Also in dem Fall wäre ein Kunde wahrscheinlich ein Gastronom, wenn Sie sagen, wir gut mit, kann aber auch privat sein.
Kann ein privat sein, ja, genau. Ja. Ein Gastronom, eine Privatperson.
Ja, ist Gastronomie wichtig als Kunde?
Also ich finde Gastronomie sehr wichtig.
Ja.
Als Kunde sind wir halt
jetzt nicht so,
sind
gell?
Wir halt durch die handwerkliche Fertigung zu teuer für den, ich nenne es mal den allgemeinen Hotellerie-Gastronomie-Gebrauch.
Auch fürs hochpreisige Segment?
Ich sag mal, wir sind ja beim Jan Hartwig im Restaurant, wir sind beim Tantris im Restaurant, wir sind beim Bobby Breuer in der BMW-Welt im Restaurant. Also wir sind schon bei den Sterneköchen sind wir schon vertreten, aber ich sag mal, für die breite Gastronomie sind wir halt nicht der Richtige.
Klar, ja. Aber genau für die Namen, die Sie gerade genannt haben, wird da extra gefertigt? Kommen die dann eben und lassen sich Sachen zeigen, suchen die was aus oder finden die immer irgendwas aus dem bestehenden Sortiment, was ihnen gut gefällt?
Also da sind wir wieder beim Archiv. Wir haben ja schon über die 30.000 unterschiedlichen Formen, haben wir ein Repertoire, wo man sagen kann, genau das könnte ich mir aussuchen. Wir hatten neulich mal jemanden da, der hat aus einer alten Form von 1890, Form Kugel, hat er gesagt, finde ich super, ich will aber keinen Henkel dran haben. Mhm. Ich will als Schale das haben und habe dann und die Unterschale, die Untertasse hat keinen Spiegel. Also sprich kein Haltepunkt und dann hat er sozusagen zwei Sachen. Entweder hat er es als Untertasse oder er hat es als zwei Schalen und ohne Henkel und dann kann ich da trotzdem meinen Tee rausdrängen. Ich kann aber auch dort mein Dessert reintun, ich kann da meinen kleinen Beilagensalat reintun. Ich habe also viele Möglichkeiten und da haben wir einfach eine alte Form wieder auferlebt.
Und dieses multifunktionale Geschirr, das ist das, was glaube ich heute im Trend ist, wenn man so sagen möchte.
Genau, die Leute haben weniger Platz.
Du hast viel weniger Platz, genau.
Und selbst wenn sie Platz haben, wollen sie sich eigentlich auch nicht so vollstellen. Es geht ja um die Reduktion und es geht ja grundsätzlich um den bewussten Konsum und nicht einfach um das Leben mit der Sache.
Ich glaube, das ist so eine Situation, die kennen auch viele Menschen von sich daheim. Man hat natürlich schon ein oder zwei, vielleicht sogar ein drittes Service und man benutzt die mal hier, mal da. Vielleicht hat man sogar noch eins für Weihnachten oder eins für die ganz besonders schönen Festtage. Aber der Platz ist endlich. Und eigentlich möchte man auch mal was Neues. Und dann sagt man, was mache ich denn mit dem Alten? Gibt es so Porzellanbörsen?
Es gibt sicherlich einen Zweitmarkt für Porzellan.
Für gutes Porzellan. Nicht so die Scherben.
Es gibt natürlich die normale Auktion. Es gibt sozusagen den normalen Zweitmarkt über verschiedene Marktplätze, wo man den sozusagen verkaufen kann. Es ist aber, Porzellan ist halt emotional. Und wenn ich weiß, das ist eine Tasse, wo meine Großmutter immer ihren Tee rausgetrunken hat, die kann nichts, also ich sag mal, nicht teuer gewesen sein, aber wenn ich weiß, sie hat da jeden Morgen ihren Tee rausgetrunken, dann ist es für mich auch kann ich keinen Preis dahinter setzen, die würde ich nie verkaufen. Ja. Wenn ich aber ein Geschirr habe, was irgendwie im Schrank stand 40 Jahre lang, weil ich es zur Hochzeit geschenkt bekommen habe, habe gesagt, immer wenn der gute Tag kommt, nehme ich es raus und der gute Tag kam
halt
nie. Dann ist es, also ich sage immer, man sollte die Sachen nutzen. Ja. Und wenn man was Altes hat, das ist eine Handwerkskunst, die es schon verdient, sozusagen genutzt zu werden. Und wenn mal was kaputt geht, dann geht halt was kaputt.
Ja. Genau, man kann ja dann auch wieder sagen, jetzt wenn ich da von dem nur noch 4 Teller habe, kaufe ich mir vielleicht 6 neue von einem anderen mal dazu.
Ja, so. Oder man lässt die bei Nymphenburg nachfertigen. Ne?
Ja, man lässt sie nachfertigen. Oder eben diese spannende Idee, über die Sie noch nicht allzu viel verraten wollen, dass man sagt, ich hätte hier was, ich mag es eigentlich so nicht mehr. Bitte macht was draus. Ja, genau. Da bin ich sehr neugierig, was kommt. Ist auch beim Thema Schmuck zum Beispiel, finde ich das ganz brillant, dass man einfach sagt, Mensch, da liegt was bei mir im Kästle. Ich ziehe es eigentlich nicht mehr an. Das ist noch von der Tante in Armreif. Ich finde ihn schön, ich will ihn auch nicht hergeben, dass man einfach damit zum Goldschmied geht. steht und sagt, schau mal, das habe ich, was können wir denn draus machen, was ich dann wirklich wieder tragen will oder wie können wir es ein bisschen aufhübschen, aufmodernisieren. Das liegt total im Trend, all diese Sachen, dieses Recyceln, Upcyceln im wahrsten Sinn des Wortes.
Da ist natürlich der Schmuck, ich sag mal, dankbarer, weil ja, ich es ja einschmelzen kann. Das ist beim Porzellan, ja. Wenn es einmal gebrannt ist, ist es dann erstmal zumindest von der Formgebung erstmal fix.
Während die Musik lief, haben Sie mir gerade ganz was Spannendes erzählt, Herr Thomas, nämlich, dass es Künstler gibt, die zu euch kommen, nach Nymphenburg und sagen, bitte macht mir dies oder jenes, weil die anderen können es nicht. Und dann habe ich nachgefragt und die Antwort war interessant. Was heißt es, die anderen können es nicht? Warum kommen die zu euch?
Wir beherrschen dadurch, dass wir alles manuell herstellen, also die Handwerkskraft, also durch die Händearbeit, beherrschen halt unsere Kunsthandwerker das Material. Sie wissen, wie sie damit umgehen müssen, um halt das nachher rauszubekommen, dass es rissfrei rauskommt, dass es genau die Struktur rauskommt, dass es nicht verformt rauskommt und so weiter. Und die anderen produzieren halt maschinell, da gibt es halt eine Form, da wird es reingepresst und dann macht die Maschine sozusagen alles vom Henkel bis zur Glasur und bei uns wird das sozusagen Stück für Stück alles durch die einzelnen Mitarbeiter erledigt und deswegen können wir die Ansprüche des Künstlers, also zeitgenössischen Künstlers, die zu uns kommen, erfüllen, weil wir halt verstehen, was er haben möchte und wissen, wie wir mit dem Material dieses erzeugen können.
Also das Geheimnis heißt keine Maschine.
Keine Maschine und halt Wissen.
Wissen und
Erfahrung. Erfahrungsschätze, klar. Jahrhunderte, die sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben werden und sozusagen die Empathie des Handwerkers und Kunsthandwerkers, der sagt, ich kriege das schon hin.
Dürft ihr uns da mal ein Beispiel nennen? Also wenn Sie sagen, da kommt jetzt ein Künstler, Künstlerin, die wollen dann das und das, dass man sich was vorstellen kann?
Ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen Künstler gehabt, letztes Jahr, der Urs Fischer, der hatte eine große Bronzeskulptur gehabt und wollte auf dieser Bronzeskulptur 6 Porzellanfiguren sozusagen implementieren.
Ah.
Und dann haben wir sozusagen diese 6 Porzellanfiguren sozusagen einzeln hergestellt. Das waren auch teilweise Pärchen, also er hat, glaube ich, diese Figuren 3D eingescannt. Also die lebenden Personen hat die dann geschrumpft und haben sozusagen dann von diesem Schrumpfungsprozess angefangen, dann das Kunstwerk herzustellen. Mhm. Und wussten dann, wo die Passformen sind, wo die Stellen, wo die sozusagen auch das Pärchen zusammenkommen, weil man die ja nicht im Ganzen gießt, sondern man gießt den Arm einzeln, den Finger einzeln, den Kopf einzeln, die Füße einzeln und dann werden die alle sozusagen Stück für Stück zusammengesetzt im trockenen oder im nassen Zustand, trocknen dann, werden dann zweimal gebrannt und wenn sie nach dem zweiten Brand rauskommen, sollen sie dann keinen Riss haben, keinen Fleck haben und sollen halt genauso stehen, wie sie eigentlich dastehen sollen.
Mhm. Und das ist dann durchaus auch eine Herausforderung, wenn da jemand kommt mit so konkreten Vorstellungen, was er genau haben will, das so zu liefern und zu leisten.
Das ist erst die Herausforderung und der Künstler hat ja auch nochmal so sein eigenes Auge. Der ist ja nochmal spezieller als, ich nenne es jetzt mal den
normale
Hundebesitzer,
Konsument,
als der normale Hundebesitzer, der seinen Hund fertigen will.
Ja. Aber Kunst und Porzellan geht schon Hand in Hand. Das war mir bisher gar nicht so bewusst, bevor wir uns jetzt hier unterhalten haben.
Wir haben ganz viele zeitgenössische Künstler, die bei uns, ich sag mal, Auftragsfertigungen machen, um halt genau den Werkstoff in ihre Kunst auszudrücken.
Was gibt's denn alles aus Porzellan? Also natürlich haben wir gehört, Kunst wird damit gemacht. Sie machen Figuren, also Figürliches auf Wunsch von anderen. Es gibt natürlich das gesamte Tafelservice. Es gibt aber auch natürlich Tabatieren zum Beispiel, waren immer aus nicht immer, aber oft aus Porzellan.
Genau, es gibt dann, also grundsätzlich, was Nymphenburg macht, ist in der Regel eher dekorativ als funktional. Also wir machen natürlich dann auch Kaminabdeckungen aus Porzellan, wir machen Waschbecken aus Porzellan, wir machen Fliesenbilder aus Porzellan, wir machen, also wir sind jetzt nicht in dem Bereich, wo wir technische Keramik haben oder wo wir halt, man kann natürlich, ich sag mal, Industrie, Porzellanfilter machen und so weiter. Das ist alles nicht unser Beritt. Unser Beritt ist eigentlich immer nur
und
das Schöne.
Und Außenfassade?
Außenfassade können wir machen, genau. Ich sag mal, Gründungssteine, also alles, was man sozusagen in der Baukeramik verwendet, kann man sozusagen machen.
Mhm. Schaut man eigentlich in eurer Branche, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen immer nach rechts und links, was die anderen so machen? Also guckt ihr nach Limoges oder schaut ihr Richtung Preußen oder Richtung Meißen? Sachsen, schaut man also, da so?
Man bekommt natürlich
findet man es als Konkurrenz, fragt man so.
Naja, also das ist ja, die Branche ist sehr klein, die war riesig, klein. Die war, ich sag mal, vor 15 Jahren waren da irgendwie noch, ich nenne es jetzt mal, ich kann jetzt die Zahlen nicht genau, aber ich sag mal, da waren 50.000 Angestellte, inzwischen sind es vielleicht nur noch 5.000, die da arbeiten. Also die Branche schrumpft schon immens, wir kennen uns alle untereinander, wir respektieren und akzeptieren uns. Es gibt da in dem Sinne keinen, der da irgendwie die Konkurrenz spürt, weil man ist eingefahren auf eine Marke. Das ist ähnlich wie beim Auto. Entweder fährt man A oder B. So ist es auch bei Nymphenburg und den anderen.
Man geht entweder nach Meißen oder nach München.
Genau. Entweder mag ich das eine lieber oder das andere. Ja. Und dann ist man auch emotional aufgeladen und widerspricht vehement, dass das andere besser oder schlechter ist.
Aber ist es so? Gibt es eine Markentreue, auch auf dem Porzellanmarkt, dass eben, wie gesagt, einmal Meißen, immer Meißen oder einmal Nymphenburg, immer Nymphenburg? Also es gibt doch nur gute und schöne Sachen eigentlich.
Es gibt nur gute und schöne Sachen, aber trotzdem liegt ja das also bei den Sammlern und Liebhabern liegt halt das Quäntchen im Detail. Und da unterscheiden wir uns schon. Mhm. Ja? Also von der Formensprache, von der Aussagekraft, von der Modernität, von generell von dem, was jeder für sich einzeln herstellt.
Mhm. Das Stichwort Sammeln wollten wir noch ansprechen. Es gibt ja Menschen, nicht so wenig sogar, glaube ich, die Porzellan sammeln. Was sammeln die genau?
Also ich sag mal so, gesammelt hat man früher viel. Ja, es gibt jetzt eher, also es gibt jetzt nicht mehr den Sammler, der sagt, ich brauche aus der Serie, kaufe ich mir jedes Jahr eine neue Figur, damit ich dann meine Bustelli-Serie fertig habe. Die gibt es nicht mehr. Mhm. Ja, also die mag es vielleicht geben, vielleicht sammeln die dann vom Zweitmarkt. Aber ich sag mal, der Nymphenburg-Kunde ist ein zeitgenössischer Kunde, der eine Modernität haben möchte, der einfach sagt, ich will diese Modernität und dieses Connoisseurship über das Wissen der Fertigung weitergeben und verschenke es. Und so haben wir halt viele, die halt, ich sag mal, Taufgeschenke, Patengeschenke dann machen. Und dann gibt es halt zu jedem Geburtstag und zu jedem Weihnachten gibt es halt immer ein Serviceteil. Und wenn man dann 18 ist, dann hat man sozusagen ein rundes, ein komplementiertes Service.
Auch eine schöne Idee, finde ich, dass man sagt, genau, man fängt an, man schenkt zur Taufe vielleicht mal die ersten zwei Frühstücksteller und dann kommt immer wieder was dazu.
Genau, und das braucht man dann, bis bis man mit dem Studium fertig ist, braucht man das auch nicht. Da muss die Mutter das noch aufheben zu Hause. Genau. Aber danach kann man das sozusagen, genießt man, glaube ich, es ist umso mehr, was zu haben, was ja zeitlos ist.
Aber die Figuren, das Figürliche, also gerade wir haben vorhin die Rokoko-Figuren angesprochen, da gibt es doch schon einen Sammlermarkt für sowas, die sowas machen, gell?
Aber die kaufen nicht neu.
Nein, die kaufen nicht neu, nein.
Ja, ja. Also es gibt natürlich ganz viel, wenn man, ich sag mal, wenn man jetzt sieht.
Ich dachte jetzt Porzellan als Wertanlage, Fragezeichen.
Also Porzellan als Wertanlage funktioniert in dem Stück, in dem sie halt Einzelobjekte haben und bekommen. Also sprich die zeitgenössische Kunst, die dann limitiert ist auf vielleicht 3 oder 4 oder 5 Stück, die steigen im Preis. Oder wenn Sie eine Hochzeitsvase von Prinzessin Amalia von 1816 haben, die wurde neulich bei einem der Auktionshäuser hier in München für, ich glaube, für 325.000 Euro versteigert.
Och, du
also, das
liebe
ist, aber andersrum gesprochen, das ist so wie beim Gold, Inflationsausgleich. Ja. Wenn wir die jetzt neu machen würden, würden wir wahrscheinlich genau den gleichen Zeitaufwand hinstecken, dass wir ungefähr genau da landen. Ach. Also das weiße Gold ist so wie das gelbe Gold, Inflationsausgleich.
Ja. Ja. Wir kennen ja alle diese Fernsehsendung auch Kunst und Krempel, sehr beliebt. Ich schaue es auch gerne an. Ich schaue das gerne an, wenn Menschen ihre Schätze von zu Hause präsentieren und dann stehen da wirklich Experten, die Ahnung haben. Und da kommen ja auch eben immer Porzellansachen natürlich, die gezeigt werden. Und dann können die das genau einordnen, aus welcher Zeit ist das und wer hat das gemacht. Und sagen, schau mal, daran können sie erkennen, das ist so und so alt oder das war der und der oder das trägt die und die Handschrift. Und dann rufen die auch einen Preis auf und sagen, dafür würden sie jetzt bei Sammlern vermutlich diese oder jene Summe bekommen. Das ist schon immer ziemlich spannend und da ist Porzellan ja auch immer eine eigene Abteilung in diesen Sendungen.
Genau, und da gibt es sozusagen auch da im Porzellanbereich ganz unterschiedliche Sammlerkategorien. Es gibt Sammler, die sammeln nur 18. Jahrhundert, also Gründungsperiode des europäischen Porzellans. Mhm. Und da wird für einen schiefen Porzellankorb werden halt Vermögen ausgegeben. Ja, der wäre heutzutage, wenn der heute sozusagen so schief aus dem Ofen rauskommen würde, wir sozusagen in die Scherbenkiste schmeißen würden, weil wir sagen, es gibt, und heutzutage will jeder die Perfektion und akzeptiert eigentlich nicht das Handwerk. Was für die Sammler des 18. Jahrhunderts natürlich selbstverständlich ist, dass da ein Eisenfleck drauf ist, ein kleiner. Oder selbstverständlich, dass der ein bisschen krumm und schief ist. Selbstverständlich, dass es ein kleines Riss gibt. Das wird heutzutage nicht mehr akzeptiert. Mhm. Da haben wir sozusagen, wurden wir schön trainiert von der Industrie, dass das alles perfekt aussehen muss.
Mhm. Ich frage mich immer, was tut man damit? Man hat doch eigentlich Angst. Gerade bei Porzellan hat man doch Angst. Stellt man sich das dann doch in die Vitrine, aber eben weiter nach oben und vor der Vitrine ist ein Glas, sodass man dann nicht aus Versehen irgendwie dagegen saust und was kaputt geht. Also ich hätte furchtbar Angst um solche Stücke.
Mit dem 18. Jahrhundert gesammelten. Ja. Diejenigen, die das haben, also die 18. Jahrhundert sammeln, die haben das offen rumstehen, haben das offen stehen. Also die haben sozusagen, ja, die haben dann vielleicht keinen sechsjährigen Jungen, der Fußball spielt, okay. Aber grundsätzlich haben die, genießen die das irgendwie genau diese Einmaligkeit. Und so ist es halt auch bei all den Themen, die Sachen, die in den 50er, 60er Jahren en masse produziert wurden, haben halt einen geringeren Wert als die Sachen, die vielleicht dann nur einmal hergestellt wurden.
Die haben das offen rumstehen, Donnerwetter. Was würden Sie denn sammeln, wenn Sie sagen, ich habe Platz und ich hätte Zeit und ich hätte Lust, mich damit zu beschäftigen? Jetzt im Thema Porzellan, was würde Sie faszinieren?
Also ich liebe ja Geschirr, ja, und ich kann auch für jede Nuance und jedes Gericht auch ein anderes Geschirr benutzen. Also von daher wäre ich ganz auf der Geschirrseite.
Wenn jetzt ein junger Mensch sich mit dem Thema Porzellan beschäftigt und sagt, so, also jetzt tue ich die Scherben vom schwedischen Möbelhaus mal beiseite, jetzt will ich mir tatsächlich mal was zulegen. Was würden Sie ihm raten?
Ich würde ihn erstmal fragen, wie er denn ist und was er denn ist und mit wem er denn ist. Ja? Und wenn er feststellt, er lädt zu Hause nicht ein, sondern er hat maximal noch drei Freunde da und isst gern irgendwie, macht dann kann selber die Pasta kochen, dann würde ich halt schauen, dass man halt auf die Bedürfnisse einen Service aussucht, was man halt vielseitig einsetzen kann, aber wo man nicht gleich irgendwie sagt, man braucht den vollen Schrank. Und wenn er sagt, ich esse zu Hause gar nichts, trinke nur gern Kaffee, dann sucht man sich halt zwei schöne Kaffeetassen aus, ja, wo man seinen Morgen mit beginnt.
Und vielleicht weiß, damit man flexibel ist.
Ich glaube, das Weiß, das die, ja, Weiß ist natürlich neutral und ist natürlich puristisch.
Ist auch langweilig natürlich.
Ja.
Na, das heißt langweilig, aber halt ist sehr auf der sicheren Seite.
Wenn man bei Nymphenburg dann bleibt, dann kann man ja jeden Scherben, dadurch, dass wir die Porzellanmasse selber herstellen und immer den gleichen Weisheitsgrad haben, kann man das natürlich schön kombinieren, ohne dass sich das beißt. Und deswegen kann man auch eine Farbe, einen Farbrand oder auch ein Dekor wählen, was zeitgenössisch ist, was einem jetzt gefällt, ja.
Was ist denn für Sie, für Ihr Unternehmen wirklich ganz speziell jetzt in diesen sehr speziellen Zeiten, in denen wir gerade leben, mit Krieg, mit Inflation, mit Energiekosten, die große Herausforderung?
Also ich denke mal, die einfach das Bewusstsein weiter zu pflegen auf beiden Seiten, auf der Kundenseite, dass wir halt ein Kulturgut schaffen und auf der Mitarbeiterseite einfach zu zeigen, dass die halt sozusagen der Nabel sind und sozusagen die schaffenden Könner sind. Und ich sag mal, es ändert sich ja viel und man muss halt auch in dem Bereich, sind halt die Mitarbeiter das Wichtigste. Der Kunde, den gibt es, wir verschicken weltweit, wir sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, da gibt es immer welche, die genau diese Spezialität, die wir herstellen können, nachfragen.
Also der Mitarbeiter, der bei euch das erschafft, denke, das ist so die Mitarbeiterpflege.
Das ist sozusagen mein Ansporn und Anspruch, dass man sozusagen mit seiner Hände Arbeit ja auch sein Leben finanzieren kann ja, und sich leisten kann in München, ja.
Sie sind ja als Geschäftsführer eben dazu da, das Unternehmen rechtzeitig quasi immer in die richtige Richtung zu lenken. Wo geht's hin? Was denken Sie?
Es wird viel mehr auf die Individualisierung gehen. Ja, jeder will sich sozusagen bei der Masse absetzen. Ja, bei dem, was er macht. Und das ist sozusagen der Trend, der sich jetzt auch noch die nächsten 10 Jahre weiter ausbauen wird.
Und darauf müssen Sie auch reagieren?
Darauf muss ich reagieren, ja. Dass wir halt, also das ist natürlich jetzt schon lang her, aber man hat früher halt man hat ein Dekor nur gemalt, wenn man es mindestens einen Monat gemalt hat. Und die Zeiten sind ja in dem Sinne vorbei, weil jeder einen individuellen Anspruch hat.
Und auch diese individuellen Wünsche, die ja schon an Sie herangetragen werden, wie Sie uns erzählt haben, die werden zunehmen und auf die muss man wirklich gut eingehen. Sie haben gesagt, 60% macht es bereits aus.
Genau.
Das ist eine ganze Menge. Wirklich.
Das ist viel. Das ist sozusagen immer, das ist sozusagen nicht einfach nur Prozess ABC abspulen, sondern es ist immer sozusagen nochmal bei jedem Auftrag nochmal nachzuschauen, was gibt es besonders, welche besonderen Anforderungen sind gewünscht. Und also man muss halt dabei bleiben. Ne? Mhm.
Haben Sie Freude an dem, was Sie tun?
Ich habe Freude mit dem, was ich tue. Ich habe ein schönes Produkt, ich habe eine schöne Materialität, ich habe angenehme, nette Kollegen und ich habe sozusagen auch eine Kundschaft, die sich für das interessiert, die auch sozusagen sehr empathisch und höflich und freundlich
ist. Und wer kann das schon von sich sagen? Dann sind Sie ein glücklicher Mensch.
Ja.
Schmeckt Essen von gutem Porzellan besser?
Ja, man lebt länger.
Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch im Studio. Wir haben viel erfahren. Es war interessant. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Die Nymphenburger Porzellanmanufaktur, ein echtes bayerisches Kulturgut. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde mein Porzellan, von welcher Manufaktur auch immer es kommt, hinkünftig noch mit noch mehr Ehrfurcht behandeln. Einiges haben wir erfahren. Das meiste war sehr, sehr spannend und vieles haben wir noch gar nicht gewusst. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.